Jesus Christus, du bist treu. Ich möchte dir danken, dass du treu bist, ein treuer Gott, ein treuer Retter, ein treuer Messias an unserer Seite. Wir preisen dich, Jesus. Du bist so hoch erhoben, du bist so herrlich. Hilf uns, dich zu sehen. Wir öffnen unser Herz, dass du heute Morgen zu uns reden kannst. Ich danke dir, dass du diesen ganzen Raum ausfüllst mit deiner Gegenwart, Jesus. Amen. Amen. Ja, wir wissen so viel über Jesus und doch kennen wir ihn viel zu wenig. Wissen und kennen ist nämlich nicht dasselbe. Da gibt es Fans von Roger Federer, die wissen alles über ihn. Schuhgröße, Geburtsdatum, das Geburtsdatum seiner vier Kinder. Wissen alles. Aber sie kennen ihn nicht, weil sie ihm noch keine einzige Sekunde begegnet sind. Wissen ist beschränkt auf den Kopf, den Intellekt. Und Kennen schließt viel, viel mehr mit ein. Kennen hat etwas mit Erfahrung zu tun. Mir ist da eine Episode eingefallen. Wir hatten mal eine Einladung der Teenies bei uns zu Hause. Es war noch in Winterthur. Und wir hatten so Chilischoten rumliegen als Deko auf dem Fensterbrett. Und diese Teens hatten keine andere Idee, als zu sagen, komm, wir probieren. Und wir haben gesagt, aber ihr wisst, die sind scharf. Und natürlich haben sie gesagt, klar, wissen wir. Könnt ihr euch vorstellen, wie es weitergegangen ist. Der eine ist dann etwa eine Viertelstunde nicht mehr aufgetaucht, sich irgendwie auf der Toilette verkrochen. Wissen und erfahren ist nicht dasselbe, kennen. Und ich möchte es noch einmal sagen, wir wissen so viel über Jesus und doch kennen wir ihn viel zu wenig. Wir bewegen uns im Hebräerbrief und habt ihr auch schon gemerkt, das ist ziemlich anstrengend. Dieser Brief ist so eng verknüpft mit dem Denken dieser Judenchristen damals und wir müssen uns richtig gehend hineindenken, um auch die Argumentation überhaupt verstehen zu können. Und das ist noch nicht einmal die größte Herausforderung, sondern sie besteht eben genau darin, sich nicht mit der Wissensebene zufrieden zu geben, sondern sich aufzumachen, um Jesus zu erkennen. In der Vorbereitung, ich habe den Predigttext, den ich mir selber zugeteilt habe, gelesen. Und der erste Gedanke war, wissen wir doch alle. Was soll ich da predigen? Wir wissen doch das alles. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Und genau auf diesen Punkt mich aufmerksam gemacht. Und ich war echt beschämt. Es ist ein wunderbarer Text. Es ist ein Privileg, den vorlesen zu dürfen. Wunderbar, wie Jesus beschrieben ist. Und ich denke, wissen wir? Ja, wir wollen uns aufmachen, um Jesus zu erkennen. Hast du noch das Bild vor 14 Tagen? Ich habe vom Sehtest beim Optiker erzählt, wie da der Optiker immer ein neues Glas einschiebt. Und der Blick wird immer klarer. Plötzlich kann man sehen, wie diese E's da liegen. Und das wollen wir auch heute wieder erwarten. Dass der Heilige Geist uns dient und uns den Blick auf Jesus schärft. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei, denn heute ist es ein längerer Abschnitt, weil da ganz viele Zitate aus dem Alten Testament mit dabei sind. Und ich möchte das mit uns zusammen lesen. Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Lasst uns lesen von Jesus Christus, unserem Herrn, der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Hebräer 2, 5 bis 18. Es sind nicht die Engel, denen Gott die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Denn an einer Stelle heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen sollst. Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Doch Jesus sehen wir, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurden und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihm durch sein Leiden vollkommen machen. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater und deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, ich will dich vor den ganzen Gemeinde ehren. Und er sagte auch, ich will Gott vertrauen und weiter, hier bin ich zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Und nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte und durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld befreien konnte. Da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten sind. Hier ist eine gewaltige Aussage. Unser Herr Jesus Christus hat Vollmacht, hat Herrschaft über alles. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 8, und das wäre ein ganz spannendes Thema für eine Bibelarbeit und einen Bibelabend. Denn wenn man Psalm 8 liest, hat man den Eindruck, dieser Psalm handelt von der Menschheit, von den Menschen ganz allgemein. Und wenn dann von Vollmacht die Rede ist, dass alles ihnen untertan ist, denkt man an die Schöpfung, die wir bewahren und bebauen sollen, an die Tiere und so weiter. Und jetzt kommt der Schreiber des Hebräerbriefes, inspiriert durch den Heiligen Geist, und er spitzt diese Aussage noch zu und erklärt, dass hier nicht nur die Menschen im Allgemeinen, sondern ganz besonders der Menschensohn, Jesus Christus, gemeint ist. Und plötzlich verschiebt sich auch Herrschaft und Vollmacht über alles. Nicht nur die Schöpfung, sondern das Sichtbare, das Unsichtbare. Und es gipfelt in dieser Aussage hier im Vers 8. Es gibt nichts, worüber er nicht herrscht. Es gibt nichts, worüber er nicht herrscht. Aber genau da liegt jetzt die Herausforderung, der Aufruf, Jesus radikal nachzufolgen, exklusiv. Darum geht es ja im Hebräerbrief. Wir müssten darüber keine Worte verlieren, wenn diese Macht, diese Herrschaft bereits sichtbar wäre. Die Bibel sagt uns, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Jede Zunge wird ihn als Herr bekennen. Selbst die, die heute abstreiten, dass es überhaupt einen Gott gibt und dass Jesus auferstanden ist. Die Bibel sagt, die alle werden ihn anbeten, wenn er sichtbar wiederkommt. Aber unser Bibeltext sagt uns hier die Herausforderung, das alles sehen wir jetzt noch nicht. Die Bibel sagt sogar in Bezug auf uns selber, uns als Gotteskinder, dass man dort noch längst nicht alles sieht. Apostel Johannes sagt uns, wir sind Gotteskinder, aber was darin eingeschlossen ist, ist uns noch gar nicht alles enthüllt. Und genauso ist es mit der Herrschaft, ist es mit der Macht von Jesus Christus. Das alles sehen wir noch nicht, sagt unser Bibeltext. Und die Bibel zeigt uns, dass Jesus die Herrschaft hat, dass er auf dem Thron sitzt, aber dass er seine Herrschaft noch nicht aufgerichtet hat. Deshalb heißt ja der Teufel, Satan, immer noch Gott dieser Welt. Und er hat viel Raum für seine bösen Pläne. Was wir gegenwärtig erleben, an Nöten, an Schicksalsschlägen, du vielleicht in deinem eigenen Leben oder in deinem Umfeld, kannst du das beobachten. Zuweilen scheint uns das richtig willkürlich, zufällig. An den Klammern gesagt, ist es nicht. Über allem herrscht unser Gott und schränkt den Freiraum Satans ein. Aber die gerechte, gute Herrschaft von Jesus, wo es kein Leid mehr geben wird, die ist noch nicht aufgerichtet. Und deshalb sehen wir das auch noch nicht. Und weißt du was? Wenn wir etwas noch nicht sehen, wenn etwas noch nicht sichtbar ist, ist es für uns so entscheidend, dass wir darum wissen und uns daran festhalten. Nur weil wir etwas nicht sehen, ist es nämlich nicht weniger real. Also, wenn du dein Auto in den Service bringst und dein Automech sagt dann, man sieht es jetzt noch nicht, aber da ist alles voller Rost. Ja, ich würde dir raten, das ernst zu nehmen, sonst wird es noch teurer. Dass Jesus alle Macht hat, über alles herrscht, ob wir das sehen oder nicht sehen, es ist der entscheidende Fixpunkt in unserem Leben. Lass uns doch mal darüber nachdenken. Jesus herrscht. Daraus ergibt sich doch unser Lebensziel. Das sortiert unsere Prioritäten. Ihn ehren, ihm dienen, ihm alles unterstellen. Es gibt nichts, worüber er nicht herrscht. Bist du damit eingeschlossen? Natürlich, da bin ich eingeschlossen mit meinem ganzen Leben, meiner Zeit, meiner Kraft, die mir zur Verfügung steht, meinen Gaben, meinem Besitz, meinen Träumen, alles ist unter seiner Herrschaft. Dieser Fixpunkt bewirkt diese Haltung tiefer Ehrfurcht. Jesus, ich gehöre dir. Jesus, ich gehöre dir. Das ist übrigens mit ein Grund, warum es in jedem Gottesdienst eine Kollekte gibt. Um uns daran zu erinnern, ich gehöre dir. Und das ist ein gutes Training, die Kollekte. Hast du auch schon gemerkt? Mir geht es jedenfalls so. Zielpunkt. Die Herrschaft von Jesus ist Zielpunkt unseres Lebens. Aber nicht nur. Das ist noch ein zweites. Diese Erkenntnis ist auch Grundlage, das Fundament unseres Lebens. Stell dir mal vor, Hängebrückli, in welche Richtung ist das? So. Du solltest über diese Hängebrücke gehen, da oben. Und das Geländer ist weg. Ja, rein nüchtern könnte man sagen, also die letzten 10 Mal, wo ich da drüber bin, brauchte ich das Geländer nicht. Ich halte mich da möglichst nicht fest, weil nachher stinken die Hände so komisch. Bin locker drüber gekommen. Aber weißt du was? Wenn das Geländer nicht da wäre, ganz so locker wäre es nicht mehr. Wir würden vielleicht auf allen Vieren irgendwie drüber kriechen. Die Gewissheit, dass Jesus herrscht, dass alles ihm gehört, dass mein Leben ihm gehört, in seiner Hand ist, das ist wie das Geländer um mein Leben, nicht einengend, sondern Sicherheit. Selbst wenn unser Leben durchgeschüttelt wird, setzt uns diese Gewissheit frei, etwas zu wagen, handlungsfähig zu bleiben, vorwärts zu gehen. Fundament und Zielpunkt, an dem ich mich ausrichte, die mein Leben prägen. Das Entscheidende, es ist keine Nebensache, es ist das Entscheidende. Und deshalb müssen wir fast ein bisschen erschrecken, wenn wir lesen, und das alles ist noch nicht sichtbar. Geht es dir auch so, dass das Unsichtbare gar nicht so einfach ist, das in unserem Leben festzuhalten? Wir verlieren es immer wieder aus dem Blick. Wir hatten das Bild der Sonne sehr passend heute für diese Herrschaft von Jesus. Und ich habe mir dann so diese Sonnenblumenfelder vorgestellt, wo sich alle Richtung Jesus, also Sonne, drehen. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, was ist eigentlich an einem nebligen Tag oder wolkenbehangenen Tag? Das weiß ich jetzt gar nicht, dem möchte ich gerne nachgehen. Drehen sich diese Blumen trotzdem Richtung Sonne, obwohl sie nicht sehen, oder verlieren sie die Orientierung? Und das ist genau die Herausforderung in unserem Leben. Fixpunkt, Fundament, aber wir verlieren es aus dem Blick. Was tun? Ja, der Hebräerbrief bringt an dieser Stelle dann den Glauben mit ins Spiel. Sagt, Glaube kommt eigentlich dort zum Tragen, wo Sehen nicht mehr hineinreicht. Du kennst sicher diese Definition von Glauben, Hebräer 11. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Punkt. Jesus hat die Herrschaft, ist ihm übergeben, aber wir sehen es nicht. Und im Glauben festhalten heißt, ich bin überzeugt davon, ich halte mich daran fest, obwohl es noch nicht sichtbar ist. Würdest du mir zustimmen? Das ist nicht so einfach. Und als ich darüber nachdachte, hatte ich sogar den Eindruck, es wird eher noch schwieriger. An etwas festhalten, was wir nicht sehen, ist in unserer Zeit, wo alles so schnell verfügbar ist, eher schwieriger. Letzte Woche waren wir in Bern und ich musste quer durch die Stadt, ich kenne Bern wirklich kaum, quer durch die Stadt zu einem Treffpunkt. Und dank unserem Navi im Auto wusste ich jederzeit punktgenau, wo ich bin. Ich wusste, wann abbiegen, ich war so richtig relaxed. Und als ich an einer Ampel stand, habe ich so Nostalgiegefühle, mich zurückerinnert, wie war das vor dem Navi? Wir haben erst seit 2,5 Jahren ein Navi, ich kann mich noch erinnern. Das ging so. Man hat den Stadtplan studiert, bevor man losgefahren ist und hat sich gewisse Wegmarken gemerkt. Wenn dann diese langgezogene Kurve kommt, dritte Abzweigung links. Also, so habe ich das zumindest gemacht. Weiß nicht, wie du das gemacht hast. Kann auch immer anhalten, Scheibe runterfragen und so. Geht auch. Ich habe mir das jeweils gemerkt. Aber ich mag mich gut erinnern, an die Anspannung, wenn man da fährt, fragt man sich, war das jetzt schon diese Kurve oder kommt noch eine langgezogenere? Hat man sie ja nur auf dem Plan studiert. Eine innere Anspannung. Habe ich es verpasst? Bin ich zu weit? Kommt's? Gar nicht so einfach, Kurs zu halten. Und weißt du was? Auf unserem Glaubensweg, so gewöhnt wir sind in unserem Alltag, Navi, unser Glaubensweg ist oldschool. Es funktioniert wie früher. Wir haben eine Karte, Wir haben Wegpunkte und wir sind herausgefordert, in dieser Spannung zu leben, genau zu achten auf gewisse Dinge und dann in Spannung zu sein. Kommt's? Wann kommt's? Bin ich schon vorbei? Aufmerksam. Deshalb habe ich eher den Eindruck, es wird nicht einfacher. Wir müssen ganz bewusst diesen Fixpunkt von Jesus ins Auge fassen und gut auf die Wegmarken unterwegs achten. Weißt du was? Ich habe so eine entdeckt. In unserem Bibeltext. Unser Bibeltext sagt nämlich, die Herrlichkeit und Ehre von Jesu Herrschaft ist für uns noch nicht sichtbar, aber im Vers 9 steht dann, doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Die Wegmarke, bis wir Jesus in ganzer Herrlichkeit sehen können, ist ein kleiner Ausschnitt. Nämlich, dass Jesus Christus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er den Tod auf sich nahm. Ein kleiner Ausschnitt nur, aber einer, der für uns bereits sichtbar ist. Schau mal zum Fenster raus. Siehst du den Himmel? Wir müssen sagen, nein, ich sehe einen kleinen Ausschnitt des Himmels. Und genau das meint dieser Text hier. Du kannst sagen, blau oder grau. Das, so viel ist sichtbar, aber den ganzen Himmel sehen wir nicht. Ein kleiner Ausschnitt. Das ist die Wegmarke. Ein kleiner Ausschnitt der Herrlichkeit Jesu, die jetzt schon für uns sichtbar ist. Unser Bibeltext sagt, Jesus Christus ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Warum? Weil er den Tod auf sich nahm. Vers 10 steht, Gott, unser Schöpfer, will seine Herrlichkeit mit uns teilen. Und das ist die Gnade, die hier angesprochen ist. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Jesus soll der Gnade Gottes Gestalt verleihen, indem er auf diese Welt kam. Die Bibel sagt ja, dass der Mensch die Herrlichkeit verloren hat, die er eigentlich haben sollte, um mit Gott in Beziehung zu stehen, mit seinem Schöpfer, um ihm zu dienen. Der Mensch hat eben sich selber gedient, statt seinem Schöpfer die Ehre zu geben. Und das sind die ersten Seiten der Bibel, wo erzählt wird, es kam zu einem kompletten Bruch zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die Beziehung ist abgebrochen und deshalb braucht es einen Erlöser, Jesus Christus, der Rettung bewirkt. Und damit er Rettung bewirken konnte, steht hier in Vers 9, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Warum musste denn Jesus vollkommen gemacht werden? War er das nicht schon? Ja, die Antwort ist jein. Schon, aber auch nicht. Natürlich war Jesus vollkommen, als der ewige Gott, vollkommen heilig, vollkommen gerecht, vollkommen wahr, vollkommen in Liebe und Barmherzigkeit. Aber, und jetzt kommt das Aber, um uns Menschen zu retten, musste Jesus Mensch werden. Der ewige Gottessohn wird zum Menschensohn, der am Kreuz leidet und stirbt. So weit reicht seine Solidarität mit uns Menschen. Durch sein Leiden, durch sein Sterben wird der vollkommene Gottessohn jetzt auch zum vollkommenen Menschensohn. Diese Vollkommenheit hatte er noch nicht, als er auf die Welt kam. Die hat er erst durch sein Leben auf dieser Welt, durch sein Sterben am Kreuz verdient. Und das ist jetzt dieser kleine Ausschnitt der gewaltigen Herrlichkeit Jesu, die wir vor Augen haben können. Ich habe einen Vergleich mitgebracht. Es wäre jetzt schön, wenn ihr reagieren würden, wie meine Kinder, die jüngeren zwei. Als sie diese Schatztruhe gesehen haben, haben sie gesagt, wow, ist die schön. Die muss ja mega wertvoll sein. Ja, wir Erwachsenen sind hier ein bisschen abgeklärt. Aber als Vergleich, sehr hilfreich. Wir sehen hier eine wunderschöne Schatztruhe. Das Äußere ist schon gewaltig schön und weist auf einen Inhalt, der das Äußere natürlich noch weit übersteigt. Das ist der Sinn einer Schatztruhe. In Jesus Christus, sagt das Wort Gottes, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2,9. Oder auch im Kolosserbrief 2, Vers 3. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze verborgen. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir noch weit entfernt sind, die Herrlichkeit Jesu erfassen zu können. Und so wie wir jetzt diese Schatztruhe nicht öffnen können, um den herrlichen Inhalt, diese Diamanten oder was auch immer da drin ist, können wir nicht, aber wir können zumindest von außen diese Truhe betrachten und uns daran festhalten, wenn schon das Äußere so wunderschön ist, wie gewaltig muss der Inhalt sein. Hast du den Vergleich? Das ist genau das, was der Hebräerbrief hier macht. Wir können die Herrschaft und Macht von Jesus noch nicht sehen, aber einen kleinen Ausschnitt, eine Wegmarke, die uns dorthin führt, ist bereits sichtbar. Seine Herrlichkeit aufgrund seines Erlösungswerkes. Warum ist das für uns sichtbar? Weil diese Vollkommenheit, die Jesus erwirbt, die spielt in einem Bereich, wo wir, den wir kennen, mit unserem eigenen Erleben und Erfahren. Wir müssen nicht darüber spekulieren, wie herrlich Jesus wohl dieser Thronsaal hat und dieser Thron, wie der ist. Wir spüren beim Lesen der Offenbarung, dass der Apostel Johannes, er hat die Worte gar nicht, um das zu beschreiben. Er hat gar keine Vorstellungskraft, ihm fehlen die Bilder. Wir müssen und wahrscheinlich sollen nicht spekulieren, wie herrlich der Inhalt dieser Truhe ist. Aber was wir tun können, darauf blicken, dass es eine Truhe gibt. Mirel hat diese ersten Verse des Hebräerbriefs gelesen, die wir ja vor 2 Wochen miteinander behandelt haben oder darüber geredet haben. Und vielleicht ist dir auch so gegangen. Schon beeindruckend, sich vorzustellen, mein Herr Jesus hat ein göttliches Wesen, er tut göttliche Werke, er hat eine göttliche Stellung. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist uns das viel zu abstrakt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Es ist wie der Inhalt der Truhe. Aber die bereits sichtbare Wegmarke ist Jesus, der kam, um uns zu retten und Mensch wird und durch sein Leiden Vollkommenheit erlangt. Darauf richtet der Hebräerbrief seinen ganzen Fokus und darum wollen wir das auch tun. Wir wollen diese Herrlichkeit und Ehre erkennen, mit der Jesus gekrönt ist, aufgrund seines Erlösungswerkes. Und ich muss hier etwas nochmals unterstreichen. Erkennen, nicht wissen. Nicht wissen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Erkennen, erfahren, was das bedeutet. Ich möchte uns einen Auftrag mitgeben. Eine Predigt kann hier längst nicht alles leisten, was es braucht. So ein Abschnitt müssen wir im Gebet mit Jesus besprechen. Es braucht Zeit, es braucht einen Dialog mit Jesus, wo wir diese Aussagen bewegen und zulassen, dass das Wissen zu einem Erkennen wird. Aber wir machen jetzt mal miteinander den Anfang. Vers 11 steht: So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Der ewige Gottessohn, der wunderbare Herr. Wir haben über seine Herrlichkeit gehört, letztes und vorletztes Mal. Und wir Menschen, der Mensch, der sich von Satan hat verführen lassen, der sich seither für, als Werkzeug für das Böse auch immer wieder einspannen lässt. Jesus schämt sich nicht, dich Geschwister zu nennen. So weit geht seine Solidarität. Und da sind ganz viele Aussagen in diese Richtung. Im Vers 14: Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Vers 17: Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden. Vers 18: Da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat. Was meint es, dass Jesus durch Leiden Vollkommenheit erlangt hat? Wir spüren, es sind Bereiche, die wir selber kennen. Es sind die Bereiche, in denen wir mit unserem eigenen Leben eben herausgefordert sind und immer wieder scheitern. Und Jesus, der da fehlerlos rein durchgeht. Wenn wir da lesen, aus Fleisch und Blut, heißt das, Jesus hatte körperliche Bedürfnisse, Jesus hatte Emotionen, Jesus hatte Ambitionen, so wie alle. Er wurde Mensch. Und deshalb kam der Teufel in der Versuchung, als er großen Hunger hatte und sagt, mach doch diese Steine zu Brot. Körperliche Bedürfnisse. Und dann hat er ihm alle Reiche der Welt gezeigt und gesagt, das alles kannst du haben. Ambitionen. Wenn wir zu den Emotionen gehen, der Spott, dem Jesus am Kreuz ausgesetzt war, das hat ihn doch verletzt. Der Verrat durch Judas, ein Freund aus dem innersten Zirkel, der ihm mit einem Kuss krass, kalt, gefühlslos dem Tod ausliefert, das hat doch Jesus getroffen. Können uns hineindenken, weil das sind Erfahrungen, die wir auch machen, Enttäuschungen, Ambitionen, körperliche Bedürfnisse. Und wenn wir sehen, wie Jesus da vollkommen durchgegangen ist, dem Teufel hat er widerstanden und am Kreuz hat Jesus gesegnet statt geflucht. Das meint Vollkommenheit. Weil wenn da steht, Vers 17, er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Ja, er hatte auch dieses Bedürfnis nach Annahme und Sicherheit, wie wir alle. Und deshalb dieser Schrei am Kreuz, als er diese Einsamkeit, diese Verlassenheit spürt, das hat Panik in ihm ausgelöst. Oder dieses Ringen im Gebet im Garten Gethsemane, das Wissen, was auf ihn zukommt, an Folter und die Last der Verantwortung für die Erlösung der ganzen Menschheit, macht ihm solche Angst, dass er Blut schwitzt. Und trotzdem ist er treu diesen Weg gegangen. Das meint Vollkommenheit. Und wenn dann in Vers 18 steht, er hat selbst gelitten und er hat selbst Versuchung erfahren, aber darin keine einzige Sünde begangen, seinem Vater treu geblieben, selbst dann, als er alle Schuld der Welt auf sich nahm und der Zorn Gottes über diesem Unrecht auf ihn ausgegossen wurde, selbst da blieb Jesus treu. Das meint Vollkommenheit. Und das sind jetzt nicht die abstrakten Bereiche, sondern das sind die Bereiche, die wir in unserem Leben eben kennen. Und wissen, wie wir da kämpfen. Jesus ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, weil er in all dem vollkommen blieb, Vollkommenheit sich erarbeitet hat. Und schau, was die wunderbaren Auswirkungen davon sind. Vers 14 steht, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Und nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Das hat Jesus gemacht. Mit seinem Tod die Macht des Teufels gebrochen. Und nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst waren. Sklaven ihrer Angst vor dem Tod. Und da ist nicht nur gemeint, dass der Mensch sterben muss, sondern Tod ist immer auch radikaler, diese Trennung von Gott. Und der Mensch scheint das irgendwie zu ahnen. Wir sind Sklaven der Angst. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, merken wir, was der Mensch alles unternimmt an Aktivismus, um das auszublenden in seinem Leben, dass er sterben muss. Jesus hat uns befreit. Und dann steht hier, er muss in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte. Und durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Als hoher Priester hat er die Trennung zwischen Gott und Mensch überwunden. Ein vollkommenes Opfer am Kreuz, um ein für alle Mal alle Schuld zu sühnen. Und wenn ich auch Vers 18 noch einmal lesen darf, da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er jetzt denen helfen, die in Versuchung geraten. Das ist das Schöne. Schon jetzt dürfen wir diese Hilfe erfahren. Und da steht eben, er ist barmherzig. Weißt du, was das bedeutet? Er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Mitleid. Er leidet mit, wo wir anstehen, und vor allem leidet er mit, wo wir fallen. Und wenn es steht, er ist treu, bedeutet das, er wendet sich nicht ab. Wenn wir beim zweiten, beim dritten, beim x-ten Mal wieder fallen, sondern er bleibt unser Hohepriester. Er steht weiter für uns ein. Er gibt nicht auf, er zieht seine Hilfe nicht zurück. Ein barmherziger und treuer Hohepriester, der uns helfen kann, weil er selber gelitten und Versuchung erfahren hat. Das ist seine Krone. Darum ist er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wenn du in diesem Gottesdienst bist und dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, bist du heute eingeladen. Ich habe das Gefühl, wenn wir Jesus so vor Augen haben, ist es eigentlich gar nicht so schwer, ihm unser Leben anzuvertrauen. Ist doch offensichtlich, dieser wunderbare, treue und barmherzige hohe Priester ist das Beste, was uns geschehen kann. Und er hat so viele Schritte aus Liebe auf uns zugemacht, streckt uns seine Hand hin, um uns aufzuhelfen, und wir dürfen sie einfach ausstrecken, ergreifen und uns helfen lassen. Wunderbar. Ich möchte dich einladen, heute Jesus zu sagen, befreie mich aus der Angst vor dem Tod. Befreie mich von meiner Schuld. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und uns allen möchte ich herausfordern. Hast du Jesus vor Augen? Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, weil er uns gleich geworden ist, aber in allem treu blieb und so Vollkommenheit erlangt hat. Ich habe eine Frage, wie willst du ihm begegnen? Wie willst du ihm dienen? Wie willst du ihm nachfolgen? Ich glaube, die einzige angemessene Antwort ist, unserem Erlöser gehört Anbetung und Hingabe. Das Krasse ist ja, ihm gehört sowieso alles. Wir gehören ihm sowieso, aber er nimmt es sich noch nicht. Das kommt erst dann, einen nächsten Zeitabschnitt, wenn er wiederkommt als der, der seine Herrschaft aufrichtet. Jetzt ist er auf dem Thron und wartet, dass wir es ihm hinlegen. Ist das dein Anliegen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich merke bei mir, es geht so schnell und ich lasse Dinge zu in meinem Leben, die ihn nicht anbeten. Ich gebe Dingen Raum, die ihn nicht ehren. Ich könnte fast sagen, immer wieder stoße ich Jesus vom Thron und setze mich selber drauf. Und eigentlich brauchen wir immer wieder Zeiten. Ich meine, ein Gottesdienst ist immer so eine Zeit, wo wir Jesus Raum geben, seinen Heiligen Geist einladen und sagen, ich will dir dienen, ich will dich anbeten. Zeig mir, welche Bereiche ich dir vorenthalte. Zeig mir, wo meine Anbetung einfach gar nicht vollständig ist. Zeig mir das. Ja, dazu möchte ich auch heute Morgen einladen. Wollen wir unserem Herrn sagen, alle Anbetung, all meine Hingabe gehören dir. Ich sehe zwar deine ganze Herrlichkeit noch nicht, aber was ich sehe, das reicht bei weitem aus, dass ich für dich leben will, dass ich dir gehören will. Können wir so beten? Darf ich euch als Lobpreisgruppe nach vorne bitten? Wir haben ein Lied, wo genau diese Krönung mit Herrlichkeit und Ehre das Thema ist. Und das wollen wir miteinander singen. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und unser Herz öffnen und zuerst einmal dieses Lied singen. Und dann gehen wir in eine Gebetszeit, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben, in diese Frage, wo möchtest du in meinem Leben Anbetung? Welche Hingabe fehlt dir? Ich will sie dir schenken. Lass uns dieses Lied singen, du bist gekommen vom Himmelsthron.